Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem Wissen Insider Podcast. Ich stehe hier mit Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bereits bei Folge 76 angelangt und nehmen auf am Donnerstag, den 18. Dezember um 21 Uhr am Abend. Dies ist die letzte Folge in diesem Jahr. Ja, Guy, lass uns mal ganz offen starten. Wie war das Jahr für dich insgesamt?
Ja, also insgesamt ziehe ich fürs 2025 doch eine positive Bilanz. Es war ein extrem intensives Jahr und ich freue mich nun doch auf ein paar ruhigere Tage über die Festtage, falls es denn doch so kommt, dass die überhaupt ruhiger werden. 2025 war geprägt von einem extrem herausfordernden Marktumfeld mit hoher Unsicherheit und einem schwierigen Fundraising-Umfeld, gerade für uns VC-Manager. Und dennoch haben wir es geschafft, mit Koyo entscheidende Fortschritte zu erzielen. Wir haben die strukturellen Grundlagen in Luxemburg geschafft, dann haben wir das First Closing erfolgreich umgesetzt und somit hat auch die Investment Period für uns gestartet. Und mit diesem Start kommt natürlich jetzt weiterhin das Fundraising, aber dann auch das aktive Sourcing von Deals, Due Diligence Arbeiten für die Fondsinvestments dazu und das Portfolio Management. Das ist extrem spannend, aber auch sehr, sehr intensiv, genauso wie wir das auch mögen. Auf der Seite Burn Rate, finde ich auch, haben wir ein positives Jahr hinter uns. Wir haben einige neue Partner gewonnen, die unsere Plattform für zusätzliche Reichweite nutzen. Und der Brand Burn Rate ist nun definitiv schweizweit bekannt mit unseren Podcasts, die wir übersetzen mit AI auf Englisch und natürlich auf Deutsch in Originalsprache. Und auch operativ haben wir uns sehr professionalisiert, würde ich sagen, gegenüber in der letzten Jahr. Wir haben ein Producer ins Team mit aufgenommen, der leistet super Arbeit an dieser Stelle. Vielen Dank, Lawrence, für die Arbeit, die du hier für uns leistest und die Zusammenarbeit, die funktioniert in unseren Augen extrem gut. Ja, es gibt sonst noch auf der Ebene Swiss Venture Ecosystem, würde ich jetzt auch mal noch kurz beleuchten. Da war das Jahr auch insgesamt wieder positiver, würde ich jetzt mal sagen. Es wurden viel mehr Deals umgesetzt, beziehungsweise ein viel höheres Volumen ging über die Bühne und das Schweizer Deep Tech Ökosystem hat international nochmals wesentlich mehr Anerkennung erhalten. Dies auch dank guten Exits und starken Finanzierungsrunden unserer besten Unternehmen, die wir natürlich fast alle hier auf Burn Rate auch in der Tiefe angeschaut haben. Das freut mich sehr für uns alle, die im Ökosystem tätig sind. Ja, und vielleicht noch zuletzt, deine Bilanzkolumne ist, glaube ich, gestern oder heute Morgen gerade live gegangen.
Genau.
Danke dir, Max, für die Erwähnung in der aktuellen Meistermacher-Kolumne zum Thema KI am Wendepunkt. Da bin ich das erste Mal in der Bilanz erwähnt, oder auf ihrer Webseite zumindest. Ist auf jeden Fall lesenswert für alle Hörer über die Festtage. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitererzählen, aber lass uns das mal bei den paar Punkten sein. Und du hast sicher auch noch ein paar spannende Ergänzungen, Max.
Ja, für mich war das Jahr auch sicherlich ein spannendes Jahr. Man wusste ja nicht genau, wie wird das kommen. Ich kann mich gut erinnern. Ich bin in einem VR, wo ich bin, sind wir Ende vom letzten Jahr beim gleichen Restaurant wie gestern, am genau gleichen Ort, haben wir einen Weißwein getrunken, haben uns gefragt, wie wird das Jahr? Und wenn dann jemand gesagt hätte, wie das wird, mit Liberation Day und 22, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Also es war schon ein crazy year, muss ich sagen. Aber alles in allem doch wirklich auch positiv, dass das meiste erwähnt, sei es bei Koyo, sei es bei den Beteiligungen, sei es bei Burn Rate, sei es generell im Ökosystem. Ich kann dem nur zustimmen, glaube ich. Haben wir uns sehr tapfer geschlagen. Natürlich gibt es viele negative Punkte, die ich jetzt hier erwähnen könnte, wo man das Ökosystem noch verbessern könnte, Rahmenbedingungen schaffen und so weiter und so fort. Aber ich meine, das ist halt nicht ein Sprint, sondern ein Marathon und da muss man dranbleiben. Und ich bin 100% überzeugt, dass das Schweizer Venture-Ökosystem in 10 Jahren deutlich besser dran sein wird als heute. Insofern ist sicherlich die Entwicklung positiv. Ja, dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscaler.ch. Was sind heute die Themen?
Ja, heute haben wir in den News die EPFL, die lancieren ein neues Grant-Programm für KI-Forschende, für ihr Spin-off. Dann Swiss Health Ventures hat bekannt gegeben, dass ihr Fondsvolumen verdoppelt wurde. Und natürlich kommen wir noch auf das rekordverdächtige M&A-Jahr 2025 in der Schweiz zu sprechen. Im Schwerpunktthema, wie könnte es auch anders sein, da gehen wir in die Tiefe der letzte Woche publizierten Renditestudie zu Schweizer Venture Capital Fonds. Als Hörerfrage haben wir eine zum Thema Vesting und Cliff auf dem Programm und zum Schluss, wie immer, ein paar Transaktionen der Woche, die letzten des Jahres.
Genau, starten wir mit den News. Eine wichtige Nachricht kommt aus der akademischen Ecke und sie betrifft einen der zentralen Treiber von unserem Ökosystem, nämlich die EPFL hat ein eigenes Grant-Programm speziell für KI-Projekte lanciert. Ziel ist es, Forschungsprojekte im Bereich KI gezielt zu fördern und den Transfer von Grundlagenforschung in sogenannte anwendungsnahe Innovationen zu akzelerieren. Das Programm richtet sich an Forschende der EPFL, die neue KI-Methoden entwickeln oder bestehende Technologien in konkrete Anwendungen überführen, etwa in den Bereichen Health, Industrie, Energy und Robotics. Entscheidend ist dabei nicht nur die Forschung an und für sich, sondern explizit auch die Perspektive auf die Skalierung. Also man möchte ganz bewusst eben auch, dass die Firmen dann wachsen und dann später auch ausgegründet werden. Yagi, warum ist so ein KI-Grant-Programm aus Venture-Sicht relevant?
Genau hier entsteht die Pipeline für uns, aus der in 3 bis 5 Jahren die nächsten KI-Startups kommen. Grants sind der Ort, an dem riskante und noch lange nicht marktreife Ideen überhaupt erst getestet werden können. Und gerade in der KI sehen wir aktuell viel Kapital in der Anwendungsebene, aber gerade in Europa viel zu wenig langfristige Finanzierung für neue Modelle, Architekturen oder Hardware, neue Ansätze, die noch in der frühen Konzeptphase sind. Dass die EPFL hier gezielt investiert, das finde ich extrem wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz.
Ja, und was heißt das jetzt für Investoren oder auch für Gründerinnen und Gründer konkret?
Ja, Investoren, die können natürlich jetzt extrem früh hinschauen. Viele der spannendsten AI-Spin-offs entstehen heute nicht in Inkubatoren, sondern die sind effektiv direkt aus Forschungsprojekten entstanden. Man lernt die Gründer dank solchen Programmen extrem lange vor der Firmengründung kennen und kann bereits eine Beziehung aufbauen und sich ein Bild machen, ist es wirklich ein Unternehmer oder was fehlt da noch, wie kann man die eigentlich schon sehr früh zu coachen beginnen und dann hoffentlich auch das Investment machen bei den Besten. Für die Gründer oder Forscher, zukünftigen Gründern, bedeutet es, wer an der EPFL sitzt, der bekommt jetzt nicht nur Kapital, sondern auch Zeit, Infrastruktur und Glaubwürdigkeit. Das ist oft der entscheidende Unterschied zwischen einer guten Idee und einem investierbaren Unternehmen.
Ja, wenn ich zusammenfassen darf, also mehr gezielte Förderung für KI-Forschung und ein starkes Signal für die nächste Generation von Schweizer KI-Spin-offs.
Absolut.
Eine weitere spannende News aus dem Schweizer VC-Ökosystem kommt aus dem Gesundheits- und Life-Science-Bereich, nämlich Swiss Health Ventures hat das Volumen seines Fonds auf 100 Millionen Franken verdoppelt. Ursprünglich war der Fonds kleiner geplant. Die starke Nachfrage von Investoren hat nun zu dieser Aufstockung geführt. Swiss Health Ventures fokussiert sich auf frühe bis mittlere Phasen in den Bereichen Digital Health, MedTech und Biotech mit einem klaren Fokus auf die Schweiz und Europa. Das Signal ist essentiell, während wir auf der einen Seite sehen, dass große M&A-Transaktionen den Markt dominieren, gibt es auf der Fundraising-Seite gezielt wieder Bewegung, vor allem bei spezialisierten Venture-Fonds, insbesondere dort, wo es um medizinische Innovation, Regulierungskompetenz und auch eben klinische Nähe geht. Wie ordnest du jetzt diese Fondsaufstockung generell ein? Ist das ein Einzelfall oder ein strukturelles Signal, Guy?
Ja, ich würde das schon mal auf ein strukturelles Signal tippen. Health und Life Science, die gehören zu den wenigen Bereichen, wo Investoren wirklich langfristig denken müssen und auch bereit sind, Kapital über mehrere Zyklen zu binden. Und dass ein spezialisierter Schweizer Fonds sein Volumen verdoppeln kann, zeigt, Kapital ist da, aber es fließt selektiv zu Teams mit klarem Track Record, thematischen Fokus und in die Branche, in der wir auch traditionell sehr gut sind als Schweiz. Wir haben ja in der Biotech und Medtech viele Exits gesehen, auch in diesem Jahr.
Ja, als Gründer ist das eine sehr positive Nachricht. Es zeigt, dass es weiterhin Venture-Kapital für komplexe, regulierte Geschäftsmodelle gibt. Gleichzeitig bleibt die Messlatte hoch, klinischer Nutzen, klare regulatorische Pfade und belastbare Daten sind heute wichtiger denn je. Wer das liefern kann, findet auch Kapital. Wer nur auf Hype setzt, eher nicht.
Ja, kurz gesagt, kann man sagen, mehr Kapital für Health und Life Science mit klarer Qualitätsselektion. Das ist ein gutes Signal für das Schweizer Ökosystem und sicher für Basel.
Zur dritten News. In der Schweiz zeichnet sich 2025 ein Rekordjahr im Bereich Fusionen und Übernahmen ab. Laut aktuellen Zahlen und einem Artikel der Financial Times von dieser Woche steuern Schweizer Unternehmen auf das höchste jemals gemessene M&A-Volumen zu, mit Transactions von insgesamt über 163 Milliarden US-Dollar. Nice. Auffälliges dabei, getrieben wird dieses Volumen vor allem durch wenige, aber dafür sehr große Deals. Wir sprechen hier über klassische strategische Transactions zwischen etablierten Unternehmen, etwa in der Industrie, im Finanzsektor oder in der Pharma. Große Konzerne konsolidieren, kaufen Technologien zu oder stellen sich strategisch neu auf. Was man aber klar sagen muss, dieser Boom hat sich im Venture-Bereich bisher noch nicht materialisiert. Im Startup- und Frühphasen-M&A sehen wir bislang keine vergleichbare Dynamik, weder bei der Anzahl noch bei den Volumina der Transaktionen. Wenn wir hören Rekordjahr für M&A in der Schweiz, warum sehen wir diesen Boom vor allem bei großen Transaktionen und noch kaum im Venture-Bereich?
Ja, wir sehen aktuell zwei Welten, die ganz klar auseinanderlaufen. Strategische Käufer und Corporates, die haben wieder volle Kriegskassen und klare Konsolidierungslogiken und fühlen den Druck, sich technologisch breiter aufzustellen, gerade in der Industrie, Pharma und auch im Versicherungsbereich. Das führt zu großen bilanzgetriebenen Deals. Im Venture-Bereich hingegen sind die Erwartungshaltungen noch nicht synchron. Viele Gründer, die kommen von der Bewertungsseite noch aus der Boom-Phase, während die Käufer und spätere Investoren deutlich disziplinierter sind, also viel niedrigere Bewertungen zahlen wollen. Und diese Gap, der verhindert aktuell viele kleinere M&A-Transaktionen. Das haben wir auch mit Bernie Trösch von Everstripe Partners vor einigen Wochen gehört und mit ihm darüber diskutiert.
Heißt das für Gründer und VCs noch zuwarten oder ist das jetzt ein Vorbote für mehr Exit-Aktivität, auch bei Ventures?
Ja, für mich ist es ein klarer Vorbote. Historisch kommen Venture-Exits immer etwas zeitverzögert nach den großen M&A-Wellen. Corporates lernen gerade wieder, Deals zu machen. Integrationsteams werden wieder aufgebaut und Budgets auch wieder freigegeben. Der nächste Schritt ist dann typischerweise kleinere, technologisch fokussierte Zukäufe zu machen und für gut positionierte Startups mit klarer strategischer Relevanz kann sich das Fenster ab 2026 doch deutlich öffnen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass dieses Fenster extrem breit wird, sondern sehr selektiv und sehr wahrscheinlich auch eher gegen die zweite Hälfte im 26 wirklich aufgeht.
Wenn ich die Synthese machen darf, 2025 ist ein starkes M&A-Jahr für die Schweiz, aber vor allem ganz oben im Markt. Für Venture ist das aber ein wichtiges Signal, aber der eigentliche Effekt dürfte erst zeitverzögert ankommen.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Wir sprechen heute über etwas, das es in der Schweiz in dieser Form noch nicht gegeben hat und ehrlich gesagt über etwas, das uns im Venture Capital Markt seit Jahren gefehlt hat. Die Uni Basel hat gemeinsam mit der SECA und Deep Tech Nation Switzerland die erste umfassende Renditestudie zu Schweizer VC-Fonds veröffentlicht. Ja, Guy, nimm uns mit. Was sind die Haupterkenntnisse aus der Studie?
Ja, die Studie zeigt in einem Satz zusammengefasst, Schweizer Venture Capital hat kein Renditeproblem, sondern ein Transparenzproblem. Erstmals auf Basis realer Cashflow-Daten wird sichtbar, dass Schweizer VC-Fonds auf Augenhöhe mit europäischen Benchmarks performen. Jüngere Fondsjahrgänge sind sogar besser, die substanziell in Schweizer Startups investieren und über einen realistischen Anlagehorizont institutionell attraktive Renditen, das heißt rund 14% IRR, 1.5x TVPI, liefern. Der eigentliche Durchbruch ist jedoch, dass die Analyse jährlich wiederholt werden soll und damit erstmals die Grundlage für einen belastbaren Schweizer VC-Benchmark schafft.
Ja, und warum ist das jetzt so relevant?
Weil Schweizer VC seit Jahren in einem strukturellen Paradox steckt. Wir haben extrem viel institutionelles Kapital bei Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen, aber Venture Capital ist ganz klar unterallokiert, insbesondere in den späteren Phasen. Und einer der Hauptgründe dafür ist laut Studie ziemlich klar: fehlende belastbare Renditedaten. Die Studie schließt damit genau diese Lücke. Sie analysiert über 3,5 Milliarden zugesagtes Kapital, verteilt auf mehr als 40 Fonds von 18 Schweizer VC-Managern mit Vintage-Jahren vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2024. Und entscheidend, die Analyse basiert auf realen Cashflow-Daten, nicht auf Modellannahmen oder Selbsteinschätzungen.
Wir haben gesehen, Schweizer VC-Fonds investieren im Schnitt 30% des Kapitals und rund 50% ihrer Deals in Schweizer Startups. Das ist deutlich mehr, als internationale Datenbanken bisher abgebildet haben und korrigiert auch das Bild ein bisschen der Schweiz als VC-Zwerg. Und noch wichtiger, die Renditen von Schweizer VC-Fonds liegen auf Augenhöhe mit europäischen Peers und Benchmarks und jüngere Fondsjahrgänge von 2020 bis 2024 schneiden sogar besser ab im europäischen Vergleich. Und dann gibt es noch die Fund of Funds Simulation, ein breit diversifizierter Investor, der zwischen 2014 und 20 in Schweiz VC investiert hat, käme per Ende 24 auf rund 14% IRR und einen TVPI von 1,5. Ein TVPI von 1,5 heißt für jeden investierten Franken stehen aktuell 1,50 im Fonds. Das sind jetzt keine Fantasiezahlen, sondern institutionell absolut relevante Returns. Diese Studie soll jährlich wiederholt werden. Das ist nicht nur eben ein Snapshot, sondern der Beginn eines echten Schweizer VC-Benchmarkings, was sicherlich zu begrüßen ist. Und genau das könnte eben ein Wendepunkt für die Asset Allocation in der Schweiz sein. Guy, wenn du dir diese Studie jetzt anschaust mit ein bisschen Abstand, ist das eher jetzt eine Bestätigung dessen, was wir im Markt seit Jahren spüren, oder hat dich das überrascht?
Ja, ein wenig von beidem. Denn vieles bestätigt unser Bauchgefühl. Schweizer VC ist besser als sein Ruf. Und das Renditeproblem war nie das Kernproblem. Was mich überrascht hat, ist die Klarheit der Zahlen, gerade bei den jüngeren Fondsjahrgängen, dass Schweizer Fonds von 2020 bis 2024 im Schnitt besser performen als der europäische Benchmark. Das ist ein ganz starkes Signal. Das zeigt, das Ökosystem ist reifer geworden, die GPs sind viel professioneller und die Dealqualität, die hat auch deutlich zugelegt.
Ja, ich meine, die Studie zeigt deutlich, das Problem ist weniger die Rendite als eben die fehlenden Daten. Jetzt, was bedeutet das konkret für Gespräche mit Instis, mit institutionellen Investoren?
Ist ja schon so etwas ein Gamechanger für mich. Bisher war VC für viele institutionelle Investoren eine Blackbox, keine Transparenz, zu wenig Vergleichbarkeit. Und mit dieser Studie können VCs jetzt erstmal sagen, okay, Schweizer VC ist messbar, benchmarkingfähig und konkurrenzfähig. Das ist ganz wichtig. Das senkt die Eintrittshürde enorm. Für viele PKs ist das sicherlich der erste Schritt, um überhaupt intern eine Diskussion über VC-Allokationen zu führen.
ja, die besseren Renditen in den jüngeren Fonds, die sind ja ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen, muss man sagen, weil es jetzt nicht realisiert ist, sondern die profitieren natürlich jetzt auch von den Bewertungssprüngen. Ist das einfach jetzt ein Zykluseffekt oder ist das ein struktureller Wandel, der stattfindet?
Ja, ich glaube und hoffe, dass es klar ein struktureller Wandel ist. Wir sehen gerade bessere Gründer, stärkere internationale Ambitionen, mehr Spezialisierung bei den Fonds, gerade im Deep-Tech-Bereich. Und dazu kommt auch, Schweizer Fonds sind heute viel besser vernetzt, auch international. Und das schlägt sich natürlich langfristig in besseren Exits und stabileren Portfolios nieder. Ja, Max, du sprichst regelmäßig mit LPs, also Investoren in Fonds. Reicht eine Studie wie diese wirklich aus, um die Allokation in Schweizer VC zu erhöhen?
Nein, aber ich glaube, es ist eine notwendige, also wichtige, aber keine hinreichende Bedingung. Ohne Daten geht bekanntlich gar nichts mehr und diese Studie liefert erstmals eine solide Grundlage, muss man sagen. Aber jetzt braucht es eben Anschlussfähigkeit, Wiederholung über mehrere Jahre, Vergleichbarkeit, also das war jetzt mal die Nullmessung, man muss dann in Zukunft schauen, wie sich das dann weiterentwickelt, wie das Delta ist. Ja, und idealerweise eine Übersetzung in die Sprache von Risiko- und Anlagekomitees. Ich meine, man muss diese Studie jetzt natürlich auch implementieren und diesen Anlagekomitees auch näher bringen, dann kann sich wirklich etwas bewegen.
Ja, die Fund-of-Fund-Simulation mit 14% IRR, das wirkt sehr institutionell. Wo siehst du den größten Hebel? Sind es Dachfonds, direkte GP-Investments oder sogar Co-Investments direkt in Startups?
Ja, ich habe da nicht unbedingt eine klare Meinung. Ich kann mir schon vorstellen, dass kurzfristig bei Fund-of-Fund-Strukturen mehr Musik drin ist. Sie nehmen Komplexität raus, bieten Diversifikation und sind politisch einfacher vermittelbar in den Komitees, oder? Aber langfristig, wenn das Vertrauen steigt, werden direkte GP-Commitments und Co-Investments folgen. Da bin ich sicher, aber der Einstieg passiert fast immer über Dachfonds. Insofern, wir kennen ja auch Leute, die jetzt im Moment daran sind, Dachfonds am Aufsetzen in der Schweiz. Und das könnte erfolgreich sein, ja.
Und würden wir auf jeden Fall auch begrüßen, wenn es da Dachfonds in der Schweiz gibt, die in GPs allozieren. Und wenn jetzt die Studie jährlich kommen soll, was müsste aus deiner Sicht, Max, künftig noch unbedingt zusätzlich analysiert werden, dass es so der richtige Punch gibt für die Instis?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mir zwei Dinge wünschen. Erstens eine stärkere Differenzierung nach Phasen und Sektoren, also eben zum Beispiel Seed und Growth oder Series A und Growth, dann Deep Tech versus Software. Es wäre sicher spannend, dass man eben nach Branchen unterscheidet und eben zweitens auch mehr transparent über Cashflow-Dynamiken, also DPI-Entwicklung, also wie sind die Distributionen, wie lange geht es bis zum ersten Rückfluss, J-Curve-Verläufe. Das sind die Fragen, die LPs wirklich beschäftigen. Oder ich glaube, die strikte Fokussierung auf IRR ist in meinen Augen falsch, weil sie verzerrt einfach die Sichtweise, weil IRRs können sehr einfach, wie wir beide und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer teilweise wissen, IRR kann man einfach fälschen, ist ein großes Wort, aber zumindest beeinflussen, oder? Aber am Ende des Tages geht es um Distributionen, oder? Es geht darum, dass man den LPs das Geld zurückbezahlt. Es geht um Multiples und so weiter und so fort. Und dort kann man sicherlich noch einen Zacken zulegen und ich wünsche mir da eben mehr Daten. Kann auch sein, dass gerade diese Daten nicht veröffentlicht wurden von den Befragten. Ist nicht, das ist klar, oder? Aber das, damit die Studie aussagekräftig oder eher aussagekräftiger ist, müsste man diese Daten sicherlich implementieren. Wir kommen zur Hörfrage der Woche. Die kommt diesmal von Sven aus Zofingen oder Zofingen. Danke dafür, Sven. Er fragt, welche Vesting-Perioden sind eigentlich normal? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil Vesting eines der zentralen Mechanismen im Startup-Ökosystem ist und gleichzeitig eine Frage, die häufig missverstanden wird. Vesting regelt nicht, wie viel Equity dir versprochen wird, sondern wann du sie dir wirklich verdienst. Es ist ein Instrument, um sicherzustellen, dass Gründer, Mitarbeitende und Investoren langfristig allein sind. Die Grundidee ist simpel. Startups sind Hochrisikoumfelder grundsätzlich, das wissen wir. Niemand will, dass jemand früh einsteigt, ein großes Equity-Paket bekommt und nach ein paar Monaten wieder verschwindet. Vesting ist also kein Misstrauensvotum, sondern eine Absicherung für alle Beteiligten. Der klassische Marktstandard sieht aus 4 Jahre Vesting mit einem einjährigen Cliff. Das heißt, im ersten Jahr wärst du gar nichts, das ist der Cliff. Nach 12 Monaten wärst du auf einen Schlag Meister und 25%. Danach monatlich oder quartalsweise findet ein weiteres Vesting statt. Das gilt für Early Employees, für das Management und, was viele vergessen, auch für Founder. Das Founder-Vesting gibt es nämlich auch, also für die Gründer spätestens ab der ersten institutionellen Runde kommt häufig auch ein Vesting bei den Gründern dazu. Ja, und genau dieser Einjahres-Cliff galt lange als unantastbar. Guy, warum ist die Frage von Sven absolut berechtigt und sehr aktuell?
Ja, weil zum Beispiel OpenAI, also die Entwickler von ChatGPT, diesen Vesting-Cliff für neue Mitarbeitende komplett abgeschaffen haben. Zur Einordnung, OpenAI, die hatten einen Cliff im Frühjahr bereits von 12 auf 6 Monate verkürzt und jetzt haben sie ihn ganz gestrichen. Die Begründung, die ist sehr spannend, finde ich. Man wollte neuen Mitarbeitern ermöglichen, Risiken einzugehen, ohne Angst zu haben, vor dem ersten Equity Vest wieder rauszufliegen. Der Hintergrund ist der brutale War for Talent im KI-Markt, also Top-Forscher, die bekommen heute Angebote im zweistelligen oder sogar dreistelligen Millionenbereich und diese Leute akzeptieren schlicht keine Beteiligungen mehr, die sie ein Jahr lang komplett leer ausgehen lassen, weil es einfach mal, vielleicht hast du dann 300 Millionen oder dann gar nichts, wenn wir dich wieder rauskicken. Das ist also weniger HR-Romantik, sondern ja, knallharte Marktlogik, die hier abgeht. Max, lass uns das aus Investorensicht anschauen. Wo ziehst du heute die Grenze? Ab wann sagst du, hey, okay, kürzer Cliff oder sogar kein Cliff ist vertretbar? Und wo wird es aus deiner Sicht langsam gefährlich?
Ja, ich bin so fast ein Dogmatiker hier. Ich bin ansonsten sehr pragmatisch. Aber hier ist für mich klar, der Einjahres-Cliff ist Default und zwar für 90% aller Startups. Kein Cliff oder sehr gute kurze Cliffs machen nur dann Sinn, wenn drei Dinge gleichzeitig erfüllt sind. Erstens extrem seniorige Profile mit nachweisbarer Expertise. Zweitens ein Markt mit massivem Talentmangel, wie eben zum Beispiel kann man schon sagen bei KI Research, das der Fall ist. Und drittens ein Unternehmen, das sich bewusst leisten kann und will, dieses Risiko einzugehen. Also für ein klassisches Seed- oder Series A-Startup wäre Vesting ohne Cliffs aus meiner Sicht gefährlich. Du hast hier sonst ein asymmetrisches Risiko ins Cap-Table. Downside für die Firma, kaum Downside für die Mitarbeitenden. Also kurz gesagt, was bei OpenAI funktioniert, kann bei einem normalen VC-finanzierten Startup schnell toxisch und zum Boomerang werden. Ist das deiner Meinung nach nur eine Überhitzung im KI-Talentmarkt? Oder erleben wir gerade den Anfang eines strukturellen Wandels bei Vesting-Modellen, Guy?
Ja, also kurzfristig ist es ganz klar eine Sondersituation im KI-Markt. Dort haben einzelne Personen einen so hohen wahrgenommenen Wert, dass sie die Regeln einfach selbst diktieren können. Sie sagen, hey, ich komme unter diesen Bedingungen oder dann gehe ich halt zu Google oder einem anderen Konkurrenten. Wenn ihr mich nicht wollt, ist es euer Problem. Langfristig glaube ich nicht, dass der Cliff verschwindet. Was sich aber ändern könnte, das ist ja wirklich, dass es sich in differenzierte Modelle weiterentwickelt. Wie du auch schon angetönt hast, kürzere Cliffs für Senior Hires. Vielleicht gibt es auch eine schnellere initiale Vesting-Anteile oder Anteil-Pots. Und dann könnte es auch zusätzliche Retention-Mechaniken geben über Cash-Bonus, Refresh-Grants oder Performance-Milestones. Der Cliff, der bleibt für mich aber auch enorm wichtig, weil er ein ganz klares Signal setzt. Wir bauen hier zusammen etwas auf und das braucht einfach etwas Zeit, gerade im Startup-Bereich, gerade im Deep-Tech-Startup-Bereich, wenn wir noch genauer fokussieren wollen. Wenn man den komplett entfernt, ersetzt man Alignment durch kurzfristige Marktlogik und man hat da plötzlich Bilanzverschönerungen in Quartalen anstatt langfristige Zielsetzungen, die man verfolgt.
Lustig, wenn ich Cliff höre, kommt mir immer mein früheres Dusch in den Sinn, das ich gebraucht habe. Kennst du die Cliff-Werbung noch?
Das ist lange her,
das gibt es glaube ich nicht mehr, genau. Und auch ein Bekannter von mir heißt auch Cliff, genau, von daher, ja, ganz, ganz lustig.
Hat nie gewestet.
Genau, er ist immer noch im Westen, genau. Immer noch in der Pubertät, genau. Also kurz zusammengefasst für Sven und alle anderen Hörerinnen und Hörer, Standard bleibt 4 Jahre Vesting mit 1 Jahr Cliff. Und ja, OpenAI ist sicherlich die Ausnahme, nicht die neue Norm. Der Cliff ist kein Relikt, sondern ein zentrales Risiko- und Alignment-Instrument, muss man sagen. Aber okay, in einem extrem kompetitiven Markt, wie gerade eben neu verhandelt, wer welches Risiko trägt. Danke für die Frage, Sven. Und schickt uns gerne. Ja, bitte, Guy, sorry.
Noch kurz eine weitere Anfügung für dich, Sven. Das Cliff und das Vesting, wenn du institutionelle Investoren hast und da kommt quasi die Seed-Runde, die Series A, die Series B, häufig wird der nächste Investor wieder darauf pochen, dass die Vesting-Periode neu startet und vielleicht ein ganz kleiner Anteil langsam den Founder zugesprochen wird. Und dementsprechend kann das Vesting für Founder nach 10 Jahren noch lange nicht abgeschlossen sein, weil die Investoren immer noch das Alignment für die langfristige Vision haben wollen mit den Gründern. Und dementsprechend, das muss man auch noch berücksichtigen in dieser Diskussion, finde ich.
Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, vielleicht gerade über die Festtage unter dem Weihnachtsbaum euch etwas in den Sinn kommt oder in Diskussionen etwas aufkommt, wir nehmen sie mit in die nächsten Folgen von BoneRate, einfach schicken und wir versuchen sie aufzunehmen in die nächste oder übernächste Folge. Kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transactions gesehen und haben die wichtigsten für euch hier kurz aufbereitet. Es ist schon toll zu sehen, dass wir seit mehr als 2 Jahren BoneRate nie zu wenige gute Transaktionen in der Schweiz hatten. Und das eben sogar in der letzten Woche vom Jahr. Starten wir heute gleich mit einem tollen Exit. Ein schönes Vorweihnachtsgeschenk für die Gründer und Investoren. Der SaaS Marketplace Homebody, aufgebaut von der Siren Group aus Schweiz, wird von Queen Street übernommen und zwar für $190 Millionen Gesamtvolumen.
Wirklich schönes Weihnachtsgeschenk und die Struktur ist auch spannend. 115 Millionen Cash beim Closing. Sehr schön. Und dann 75 Millionen Earnout über 4 Jahre. Das Closing ist für Anfang 26 geplant, vorbehaltlich der regulatorischen Freigaben. Also mir kommt da nicht noch was dazwischen.
Im Kern ist Homebody ein Home Services Marketplace, der exklusive Leads an Handwerks- und Home Improvement Firmen verkauft. Also Demand Generation mit hoher Planbarkeit, kein Lead Spam, sondern echte Abschlusswahrscheinlichkeit.
Und die Zahlen, die sind extrem stark. Über 6 Millionen monatliche Benutzer, tausende Leads pro Tag und rund $140 Millionen Umsatz per September 2025. Kunden sind auch Fortune 500 Unternehmen aus dem Home Improvement Bereich.
Käufer der Firma ist Queen Street, ein börsennotierter US-Player für Performance-Marktplätze. Homebody wird in die Modernize Home Services Plattform integriert und erweitert das Angebot um exklusive Leads, zusätzliche Reichweite und neue Service Partner.
Strategisch ein Top-Fit, kann man so sagen. Für Queen Street ist der Deal sofort Umsatz und EBITDA akkreditiv. Für Homebody bedeutet er Skalierung über eine bestehende US-Plattform mit massivem Volumen.
Ja, es zeigt eben auch, es muss nicht immer Deep Tech sein und ein Unicorn-Hype rundherum. Auch sauberer Cashflow und Plattform-Performance bringen schöne Exits, auch in der Schweiz.
Ja, kommen wir zum nächsten Deal. Asaya hat eine überzeichnete Series B-Runde von über $26 Millionen abgeschlossen, angeführt von Armira Growth. Das ist ein klares Signal, dass Aviation Tech wieder stark auf dem Investorenradar ist. Gerade jetzt, wo der Flugverkehr über Vor-Corona-Niveau liegt.
Ja, Asaya entwickelt eine KI-Plattform für den Aircraft Turnaround. Sie bringt Echtzeittransparenz und Automatisierung in Gate-, Stand- und Vorfeldprozesse und hilft Flughäfen und Airlines, Verspätungen zu reduzieren und Kapaz besser zu nutzen.
Ja, wichtig ist die Marktvalidierung. Die Technologie ist bereits live an vielen großen internationalen Hubs wie JFK, Heathrow, Dubai, Toronto. Das zeigt, dass Asaya nicht nur ein Pilot Case ist, also Pilotprojekt jetzt, um hier nicht mit dem Piloten Verwechslung anzustiften, sondern in hochkritischer Infrastruktur bereits jetzt funktioniert.
Neben Armira sind auch bestehende Investoren wieder eingestiegen. Ein Teil des Kapitals fließt in den Next-Gen Stand Manager, der mit Hilfe von KI Gate und Standzuweisungen schon vor der Landung optimieren kann.
Ja, ein klassischer Industrial AI Growth Case mit klarem ROI. Kein Hype, sondern Software, die operative Engpässe in einer extrem komplexen Branche löst und jetzt international noch massiv weiterskalieren kann.
Nehmen wir Ionic Wind als nächstes ins Programm. Diesmal ein echter Swiss Deep Tech Hardware Case aus der EMPA. Sie haben 2,1 Millionen US-Dollar in einer überzeichneten Pre-Seed-Runde angeführt von SICKDICK aufgenommen.
Ionic Wind, die machen eine fundamental neue Kühltechnologie. Sie ersetzen klassische Lüfter durch Solid State Airflow, also Luftstrom ohne bewegliche Teile. Statt mechanischer Rotation nutzen sie hochspannungselektrische Felder, um gezielten schnellen Luftstrom zu erzeugen.
Das löst ein zentrales Problem in Edge AI, Laptops und Single-Board-Computern, nämlich steigende Leistungsdichten, aber extrem limitierte Bauhöhe, Lärmconstraints und Zuverlässigkeit. Also mechanische Fans sind hier schlicht am Anschlag, kann man sagen.
Ja, und die Module, die sind ultra dünn, lautlos und verschleißfrei gemäß dem Gründerteam. Dadurch entsteht eine völlig neue Designfreiheit, Kühlung entlang von Gehäusekanten, direkt hinter Chips oder sogar integriert in strukturelle Bauteile. Dinge, die mit klassischen Lüftern, mit ihren Rotoren unmöglich sind.
Neben SICKDICK haben sich mehrere Business Angels von unserem Partner Ara Ventures an der Runde beteiligt. Weiter dabei waren auch Startfeld, CatFam, Wartmann, Futura, Kickfund und weitere industrienahe Investoren. Das ist wichtig, weil Hardware Deep Tech ohne starke Partner kaum industrialisiert werden kann.
Jetzt will Ionic Wind mit dem Kapital Zertifizierungen, IP-Ausbau und die Market Readiness vorantreiben. Ionic Wind arbeitet bereits an mehreren Kundenprojekten, ist also klar Post-Lab und sie wollen damit in Richtung Serie gehen. Ja, und was wäre der Jahresabschluss oder die Jahresabschlussfolge von Burnrate ohne eine Finanzierungsrunde eines ETH-Spin-Offs. Soverly, ein ETH-Spin-Off, sammelt 2,6 Millionen Dollar in der Pre-Seed-Runde angeführt von Founderful ein. Sie adressieren ein Thema, das gerade politisch und technologisch hochbrisant ist, digitale Souveränität auf dem Smartphone.
Ja, das ist ein spannender Ansatz. Soverly, cooler Name. Ja, sie bauen keine neue Hardware und auch kein eigenes Phone, sondern eine souveräne OS-Schicht, die parallel zu Android oder iOS auf kommerziellen Geräten läuft. Also per Knopfdruck kann man in Millisekunden zwischen den Betriebssystemen wechseln.
Das adressiert ein echtes Systemrisiko. Smartphones sind heute Blackboxes, nicht auditierbar, abhängig von einzelnen Anbietern. Ein fehlerhaftes Update oder ein Killswitch, Stichwort CrowdStrike-Outage in diesem Jahr. Und plötzlich sind Millionen Geräte einfach so auf offline. Soverly entkoppelt Verfügbarkeit von Vertrauen.
Neben Foundful sind die ETH Zürich Foundation, VentureKick und erfahrene Cybersecurity Angels mit dabei. Use Cases gibt es auch schon einige, an denen sie nun dran sind. Also Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, aber auch Unternehmen mit Sicherheitsstandards. Pilotprojekte im öffentlichen Sektor laufen bereits.
Ja, zum Fazit, ein sehr früher, aber hochrelevanter Sovereign Tech Case. Kein App Play, sondern grundlegende Systemarchitektur. Ist extrem schwer durchzusetzen, aber wenn es mal auf den Phones ist, dann ist es doch extrem defensibel.
Defensibel, was für ein Wort, wieder etwas gelernt. Kommt Severly von Sovereign Tech Case, ist das die Ableitung? Weißt du das? Weißt du nicht?
Da bin ich nicht sicher, aber ich würde jetzt mal sagen, dass Soverly das Sovereign drin hat und das Lee, das weiß ich nicht, wo sie da hinkommen. Vielleicht Süferli auf Berndeutsch.
Kann auch sein, kann auch sein. Zum Abschluss, willst du noch ein Schweizer Biotech-Spin-off Casey aufnehmen, hast du mir gesagt, oder?
Ja, genau. Alkera Therapeutics, ein Spin-off der Uni Basel, kommt offiziell aus dem Stealth-Mode und der Gründer Stefan Imseng, der gehört effektiv zur Familie. Gratulation, Stefan. Es freut mich sehr, dass du die Runde geschafft hast. Aukera arbeitet an First-in-Class, hochselektiven mTORC1-Inhibitoren. Sie nutzen eine KI-basierte Protein-Design- und Drug-Discovery-Plattform, mit der sie Milliarden von Molekülen gescreent haben, um auf ihr Ziel Lead-Molekül zu kommen, das sie vorantreiben.
Also gehört zu deiner Familie, meinst du? Oder?
Ja, absolut. Seine Schwester ist meine Schwägerin.
Ja, das ist mir zu kompliziert. Gehen wir weiter. Finanziell reden wir noch über eine frühe Phase von Aukera. Sie haben bisher rund 4,5 Millionen Franken eingesammelt, unter anderem von Kickfund und der Zürcher Kantonalbank. Aber der Einstieg von David Uresch, der Numab für über 1 Milliarde verkauft hat, ist hier fast wichtiger als die Zahl selbst.
Ja, ist ein typischer, extrem solider Swiss Deep Tech Biocase, starkes akademisches Fundament, klar medizinischer Fokus, frühe Daten und jetzt neben der Familie auch zusätzliche Industrie-DNA im Board.
So, das wär's gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Das war die letzte Folge in diesem Jahr. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Ja, wir freuen uns auch aufs nächste Jahr und da wieder viele spannende News, Transaktionen und Insights aus der Venture-Welt mit euch zu teilen. Wir sind zurück in der zweiten Januarwoche, wünschen euch eine gute Zeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins 26. Take care und tschüss.